ARD.
In Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Menschen im Zusammenhang mit Vibrioneninfektionen gestorben.
An der mecklenburgischen Ostseeküste gibt es derzeit mehr Feuerquallen.
Stichwort Blaualgen. Am Greifswalder Botten hatten wir darüber berichtet.
In dieser Badesaison sind 24 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ertrunken.
Haben Rettungskräfte in Boltenhagen zunächst einen 56-jährigen Tod aus dem Wasser geborgen. Heute Morgen dann ein ähnliches Bild.
Also wenn ich das so höre, dann mag man ja schon gar nicht mehr den Fuß in die Ostsee halten. Aber was ist denn wirklich dran an all den Gefahren beim Baden? Passend zum Sommerbeginn wollen wir uns heute hier um die Qualität der Ostsee kümmern, damit ihr genau Bescheid wisst. Mein Name ist Mirja Freie, hier ist MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Hört und abonniert uns zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Ja, als wir uns hier beim letzten Mal trafen, um über die Ostsee zu sprechen, da hat er mir die Thematik mit Hilfe eines Kuchens erklärt. Und jetzt bin ich ganz gespannt, ob das heute auch so ist. Badespaß trotz Feuerquallen, Blaualgen und Vibrionen ist unser Thema heute. Und bei mir ist Ramon Gerwin aus dem Ostseestudio Rostock. Hallo Ramon.
Hallo Mirja.
Ramon, ich habe ja schon verraten, wir zwei haben hier bei MV im Fokus vergangenes Jahr über die Ostsee schon mal gesprochen. Die Ostsee hat Fieber, heißt die Folge, und ihr findet sie natürlich auch in unseren heutigen Shownotes. Ja, aber welche Themen meinst du denn sind für dich da letztes Mal noch offen geblieben?
Oh, also ganz, ganz viele auf jeden Fall. Ich glaube, die Ostsee hält unglaublich viele Antworten zu spannenden Fragen bereit. Aber eine Frage fand ich besonders spannend. Wir haben ja darüber gesprochen, wie du schon sagst, dass das Ökosystem Ostsee, dem geht's nicht gut. Und was macht das jetzt mit uns? Also zum Beispiel, wenn wir baden gehen. Weil ja, die Nachrichten, die können einen ja schon so ein bisschen irre machen. Und es ist natürlich unsere Aufgabe beim NDR auch darüber zu berichten, was passiert. Und ich wollte es jetzt nochmal genauer wissen. Wie gefährlich ist Baden wirklich und können wir nicht auch an einigen Stellen Entwarnung geben?
Ja, finde ich total super, weil du uns, dass du uns da an deinem Wissen auch teilhaben lässt. Und das hilft bestimmt auch ganz vielen, die jetzt gerne baden gehen würden oder wollen. Und dann tauchen wir im buchstäblichen Sinne doch gleich mal ein. Mhm. In der Ostsee, da leben ja viele Pflanzen und Tiere. Und wir gucken uns als erstes mal an, was da so kreucht und fleucht im Wasser. Und was mir tatsächlich immer sofort einfällt, wenn ich an die Gefahren der Ostsee denke, auch weil ich das noch so aus Kindheitstagen abgespeichert habe, mein Angstgegner, Quallen. Also vor allem natürlich die Feuerquallen. Ich glaube, die kommen später, aber vielleicht sag doch mal was zu den klebrigen Dingern.
Also das kann ich total nachvollziehen. Ich hatte als Kind auch panische Angst vor Quallen. Und meine Mutter erzählt immer noch zu gerne die Geschichte, dass sie eine Qualle auf die Hand nehmen musste, als ich noch sehr klein war, um mir zu zeigen, Ohrenquallen machen gar nichts. Aber sie hat sich selber geekelt, diese glibbrigen Tiere auf der Hand zu haben. Aber ich muss sagen, dadurch habe ich auch, danke Mama, keine Angst mehr so wirklich vor Feuerquallen. Nicht vor Feuerquallen, vor Ohrenquallen. Ich weiß, dass die total ungefährlich sind und auch wichtig fürs Ökosystem. Ich habe mich nämlich mal durch so ein paar wissenschaftliche Arbeiten gewühlt und war wirklich erstaunt. Quallen sind nämlich eine wichtige Nahrungsquelle.
Aha, guck an. Das heißt, die bestehen eigentlich nur aus Wasser. Also wie kommt es, dass die so eine potente Nahrung darstellen?
Ja, also Fische und Vögel können die erstmal sehr leicht fangen, weil Quallen bewegen sich ja sehr langsam fort und können halt nicht sofort abhauen, im Gegensatz zu einem pfeilschnellen Hering zum Beispiel. Und das spart dem Räuber natürlich Energie. Und Quallen enthalten auch ungesättigte Fettsäuren, sind also auch noch ein gesunder Snack für Meeresbewohner.
Wahnsinn, na guck. Also es sei den Fischen und Vögeln gegönnt, die können sie gerne essen. Ich bleib dann fern davon. Vielleicht hilft es, das zu wissen, aber auf jeden Fall, wenn man einer Qualle dann beim Baden mal begegnet. Ich denke aber ja, wie gesagt, immer an die Feuerquallen. Mhm. Ne? Und da hast du ja schon gesagt, das kann uns ja auch richtig schaden. Das haben wir eben gehört im Einspieler. Mhm. Wie kann man die denn als Laie unterscheiden? Also an der Farbe oder wie geht das?
Ja, ganz genau. Also Ohrenquallen, die sind ja durchsichtig und haben so vier Ringe auf dem Schirm. Die sind so bläulich-violett. Das sind nämlich deren Fortpflanzungsorgane. Mhm. Feuerquallen hingegen, die sind viel intensiver gefärbt, also so gelblich bis rot-orange. Heißt also, die zeigen schon an, Warnung. Mhm. Und dazu haben sie halt auch noch Tentakeln, die bis zu 10 Meter lang werden können.
Das heißt, da steckt also in den Tentakeln steckt dann das Gift drin und selbst wenn jetzt die Tentakeln abreißen oder ich meine auch auf 10 Meter eine Entfernung da im Wasser frei schwimmen, das führt doch ja zu unangenehmen Brennen auf der Haut. Mhm. Ich hatte das, glaube ich, selber noch nie. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich das mal hatte. Aber ich habe mir sagen lassen, es schmerzt wohl wie so ein Peitschenhieb.
Ja, das liegt halt wirklich an den Tentakeln, die wie so eine Peitsche auch sind, wenn die im Wasser rumschwimmen. Dort sind nämlich ganz viele Nesselzellen beheimatet. Und wenn die mit unserer Haut in Kontakt kommen, dann schießen die so eine Art Nadel raus, wie so eine Harpune, die dann in die Haut sticht und Nesselgift injiziert. Und das lähmt unsere Nervenzellen. Also im Gegensatz zu der Beute sterben wir aber nicht daran. Das heißt also, sie sind nicht tödlich für uns, aber es entsteht halt so ein starkes Brennen, so ein starker Schmerz, unangenehmer Juckreiz. Es kann zu Hautrötungen kommen und eben dann auch zu Schwellungen.
Irre. Also sehr interessant auch. Aber sag mal, Ramon, kennst du die Serie Friends?
Ja.
Ich habe die ja wirklich gesuchtet. Und da gibt's
habe ich auch rauf und runter geguckt.
Ja, und da gibt es diese eine Folge, wo die drei am Strand sind und ich glaube Monica dann eine Feuerquallenbegegnung tatsächlich hatte und einer von den Jungs sie dann anpinkelt, weil Urin angeblich helfen soll. Kannst du das bestätigen oder was kannst du sonst empfehlen, wenn das passiert?
Also ich habe wirklich viel recherchiert und habe Friends auch gefeiert, aber das ist wirklich ein Mythos. Das kommt nämlich ganz darauf an. Unser Urin ist nicht immer gleich. Das heißt, der ist von der Tageszeit auch abhängig, natürlich auch von dem, was wir so zu uns genommen haben, was wir gefuttert haben. Und je nachdem kann Urin wirklich helfen, wie bei Monica von Friends, oder eben genau das Gegenteil bewirken und das Ganze nur noch schlimmer machen. Also ich würde dringend davon abraten und niemand muss sich die Blöße geben, da irgendwie Urin ins Spiel zu bringen.
Okay, aber es gibt andere Tipps.
Es gibt auf jeden Fall andere Tipps, die da besser sind. Zum Beispiel Rasierschaum, der bindet nämlich die Nesselzellen, wenn man das dann auf die Stelle sprüht. Oder auch Essig, das neutralisiert nämlich das Gift. Das ist aber sehr kompliziert. Man will jetzt nicht unbedingt Essig oder Rasierschaum einpacken, wenn man baden geht.
Wollte ich gerade sagen, ne? Daran scheitert's.
Ja, es geht viel einfacher. Ein Rettungsschwimmer aus Warnemünde, der hat mir nämlich verraten, man kann einfach das nehmen, was sowieso wie Sand am Meer vorhanden ist, nämlich Sand am Meer.
Ach.
Und den kann man aufbringen und das saugt sozusagen dann auch die Nesselzellen auf.
Wahnsinn. Und abspülen bei dem Gift geht irgendwie nicht?
Doch, das geht, aber man muss wirklich aufpassen, was man nimmt. Also da auch wieder, die Ostsee kann uns da auch helfen, nämlich Salzwasser. Unbedingt Salzwasser nehmen, niemals Süßwasser nehmen. Also nicht einfach die Getränkeflasche über die Wunde schütten, weil dann strömt nämlich dieses Süßwasser in die Zellen ein und die platzen dann wie Kirschen im Regen. Also es macht alles nur noch viel schlimmer.
Ach, sehr. Also aber tolle Tipps, die du da jetzt bei hast. Also die Ostsee verändert sich ja aber auch sehr stark und gefühlt nehmen hier die Feuerquallen zu. Ist das nun ein Gefühl oder stimmt das?
Ja, das Gefühl habe ich auch und habe mich deswegen auch mit einer Wissenschaftlerin unterhalten, da mal ein bisschen über den Tellerrand geguckt, mit Ina Stoltenberg gesprochen, die kommt aus Kiel und ist dort eine Quallenexpertin am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Und die hat mir eine klare, unklare Antwort gegeben, hat gesagt, es gibt einfach keine Langzeitdaten, obwohl viele Forscher davon sprechen, dass es eine sogenannte Jellification gibt.
Also tolles Wort.
Jellyfish ist ja die englische Bedeutung für Quallen. Und Jellification heißt also, dass es eine deutliche Zunahme von Quallen gibt. Aber das kann die Wissenschaft nicht bestätigen. Und es ist halt auch wichtig, Qualle ist nicht gleich Qualle. Sondern da muss man wirklich auf die einzelnen Arten schauen.
Bei der Feuerqualle, da bin ich so ein bisschen uneins, weil das ja eigentlich eine Qualle ist, die mehr so im kalten Gewässern lebt. Also die findet man auch bis in die Fjorde von Spitzbergen. Da bin ich mir eigentlich schon fast sicher, dass sie das nicht so gut finden wird, wenn das in Zukunft hier noch wärmer wird. Wenn man grundsätzlich guckt, dann ja, gibt es einige Faktoren, die Quallen vermutlich begünstigen in den Ozeanen der Zukunft. Also Quallen haben es zum Beispiel nicht so schwer, wenn der Sauerstoff weniger wird, im Vergleich zu Fischen jetzt zum Beispiel. Oder Verschmutzung ist jetzt auch nicht so ein Riesenproblem für die.
Ja, und wenn wir halt mal in die Ostsee gucken, Stichwort Sauerstoff, wir sprechen ja immer davon, dass die Ostsee auch ein sauerstoffarmes Meer ist und sich die sogenannten Todeszonen, also sauerstofffreie Zonen, in 100 Jahren verzehnfacht haben. Das ist ja auch ein Grund, warum wir mit den Fischbeständen hier an der Ostsee zu kämpfen haben, dass die halt eingebrochen sind. Und das begünstigt Quallen, weil Fische sind nicht nur Räuber, die Quallen fressen, sondern auch Nahrungskonkurrenten. Das bedeutet also im Umkehrschluss, weniger Fisch bedeutet theoretisch mehr Quallen.
Okay, jetzt spricht also vieles dafür, vieles dagegen, dass Feuerquallen zu oder abnehmen in der Ostsee. So habe ich es aber verstanden.
Ja, das schon, aber wir haben noch so einen entscheidenden Faktor an der Ostsee, was sie auch wieder besonders macht. Mhm. Sie hat einen sehr niedrigen Salzgehalt und das mögen Feuerquallen überhaupt nicht. Mhm. Und deswegen sind sie auch eigentlich in unserem Brackwassermeer überhaupt nicht zu Hause. Nur wenn Westwinde sie von der Nordsee, die ja viel salzhaltiger ist, wo sie zu Hause sind, in unsere Ostsee drückt, dann kommen sie auch hier vor. Das ist auch der Grund, warum Schwärme als erstes vor Schleswig-Holstein gemeldet werden und dann erst später bei uns ankommen.
Das bedeutet ja, wenn ich das so richtig verstanden habe, dass sie dann von West nach Ost immer weniger werden müssten. Also wer Feuerquallen ausweichen will, der badet dann lieber hier bei uns an der Vorpommerschen und nicht so oft an der mecklenburgischen Küste. Kann man das so sagen?
Ja, theoretisch ja. Und da spielt nämlich noch ein Faktor eine Rolle, nämlich die Darßer Schwelle. Mhm. Das ist ja so eine Erhebung, die sich durch die Ostsee zieht, vom Fischland Darß bis nach Dänemark, so eine Art Unterwassergebirge. Mhm. Und dort ist die Ostsee nur 18 Meter tief. Das heißt also, viele Feuerquallen bleiben da hängen, wie so ein Tennisball im Netz und kommen da nicht rüber. Und jetzt gibt es aber noch einen anderen Punkt, nämlich Ina Stoltenberg, die hat sich das in der Ostsee auch mal genauer angeschaut und hat dort Feuerquallenlarven in der östlichen Ostsee gefunden. Und die sind einfach noch viel zu jung und können den weiten Weg von der Nordsee noch nicht zurückgelegt haben. Also anscheinend gibt es da eine Population, die sich da an irgendetwas angepasst hat, aber das kann die Wissenschaft noch nicht so richtig greifen, das ist noch so ein Geheimnis. Aber Fazit Stand jetzt ist, Feuerquallen wird es auch bei dir in der Greifswalder Region geben, aber vielmehr hier bei mir in der Rostocker Region, also gen Osten können wir schon sagen, nehmen sie eher ab.
Okay, jetzt bevor wir thematisch hier weitermachen, es geht ja gleich noch weiter um Algen und Vibrionen und sowas alles, habe ich noch eine Bitte an unsere Hörenden. Ihr seid nämlich jetzt gefragt, wir haben hier jede Woche ja mehrere tausend Podcast-Hörende, was uns Hosts und auch unsere Redakteure ganz, ganz doll freut. Ja, und gerne würden wir nun von euch eure Podcast-Vorstellungen näher kennenlernen. Also wenn ihr uns hört und wann ihr uns hört, vor allem, welche Themen euch besonders gefallen, damit wir da in Zukunft vielleicht noch besser drauf eingehen können. Dafür gibt es jetzt ein paar Wochen lang eine Mini-Umfrage für euch. Die ist komplett anonym, also keine Sorge wegen Daten oder so. Und die ist auch in 4 Minuten erledigt. Und wenn ihr da mitmachen wollt, findet ihr den Link zu der Umfrage in den heutigen Shownotes. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Ja, Ramon. Lass uns mal als nächstes auf die Algen schauen. Stichwort Blaualgen. Das ist ja hier jeden Sommer wieder ein Problem. Also gerade so in den, ja immer wenn es so eine bestimmte Wetterlage gab. Mhm. Bevor du darauf eingehst, verrate uns mal erstmal, gibt es auch Algen, ja was haben Algen eigentlich für Aufgaben?
Ja, sie haben erstmal die große Aufgabe, dass es uns mit ihnen besser geht als ohne sie. Das heißt also, sie schmeißen erstmal im Frühjahr das ganze Ökosystem an. Und betreiben Photosynthese. Heißt also, sie sind die Nahrungsgrundlage für die kleinen Krebschen und alles, was da sonst noch so um Zooplankton umher schwimmt. Die wiederum werden von Fischen gefressen. Und das ist ja wieder Nahrungsgrundlage für Meeressäuger und auch uns Menschen. Aber wir können ja auf Fisch verzichten. Aber worauf wir nicht verzichten können, ist der wichtigste Abfallstoff, den sie produzieren bei der Photosynthese, nämlich Sauerstoff. Mia, atme mal einmal tief ein. Du kannst auch wieder loslassen.
Also ich kann
das
auch schon. Du hast gesagt, nur einatmen. Ich halt dann an.
Ja, ich wollte, dass du noch mal so ein bisschen spürst, was du da jetzt für Sauerstoff zu dir genommen hast. Das war jetzt Sauerstoff, der kommt vom Land, also von Wäldern, von Wiesen und so weiter. Und das ist sozusagen die eine Hälfte. Jetzt atme mal noch mal ein. Und wieder aus. Und den Sauerstoff, den du jetzt gerade zu dir genommen hast, der stammt aus den Meeren. Also so Pi mal Daumen, 50% des Sauerstoffs entsteht im Meer und dafür sind hauptsächlich Algen verantwortlich.
Cool. Also es macht mir Algen irgendwie schon mal sehr viel sympathischer. Dennoch produzieren sie ja nicht nur Sauerstoff, sondern manchmal eben auch Giftstoffe.
Ja, wobei nicht alle. Also viele sind völlig ungefährlich, aber andere sind eben auch giftig. Und das fängt ja, wie gesagt, im Frühjahr dann schon an mit der sogenannten Frühjahrsblüte. Die ist aber für uns nicht so das Problem, weil die meisten jedenfalls von uns zu dieser Zeit nicht baden gehen. Im Sommer werden sie aber von den Blaualgen abgelöst, weil die nämlich genauso wie wir höhere Temperaturen mögen. Blaualgen sind aber keine Algen, sondern es sind Bakterien. Blaualgen ist noch so ein alter Begriff, als man Bakterien und Algen nicht so richtig auseinanderhalten konnten. Die Wissenschaft spricht daher von Cyanobakterien. Und die lieben eben Bedingungen bei uns in der Ostsee, nämlich salzarm muss sie sein, ruhig muss die See sein mit vielen Nährstoffen. Und gerade in den Boddengewässern und Buchten finden sie da halt einfach optimale Bedingungen.
Ja, genau. In Vorpommern, da weiß man tatsächlich auch immer schon nach so einer warmen Wetterperiode, wie du sie gerade beschrieben hast, da muss man sich das Wasser dann sehr genau anschauen. Und das sieht man auch, ne? Wenn man das Wasser so von oben anschaut, so ein bisschen grünlich-bräunlicher Schleim ist dann da drauf.
Ja, Und eben dieser Sichttest, der hilft auch total. Das heißt also, wenn man jetzt im knietiefen Wasser steht und seine eigenen Füße nicht mehr sehen kann, dann weiß man, die Konzentration von Blaualgen ist hier hoch. Aha. Und das bedeutet, dass wir dann auch Quaddeln auf der Haut kriegen, wenn wir damit in Kontakt kommen. Es juckt so unangenehm. Unsere Schleimhäute entzünden sich. Das heißt, die Augen fangen auch an zu tränen. Noch schlimmer wird's, wenn man dann sehr viel Wasser davon verschluckt. Dann kann einem auch übel werden bis zum Erbrechen. Oder auch Fieber ist möglich und bei besonders schweren Fällen kann es sogar zu Atemnot und Lungenentzündung kommen. Und deswegen sollte man immer darauf achten, wenn man zum Strand geht, ob irgendwelche Warnungen ausgesprochen wurden. Denn die Gesundheitsämter warnen auch mit Aushängen dann vor Blaualgenblüten. Und auch die Rettungsschwimmer wissen Bescheid, die kann man also auch fragen. Und natürlich informieren wir vom NDR ja auch, wenn es irgendwo Blaualgenblüten gibt an der Ostsee.
Jetzt muss man sich ja tatsächlich entscheiden dann, ne? So zwischen Feuerquallen eher im Westen und den Blaualgen, die häufiger hier im Osten sind. Du hast ja schon gesagt, die lieben das warme Wasser. Nehmen die denn durch den Klimawandel zu?
Ja, davon geht die Wissenschaft auf jeden Fall aus. Weil Blaualgen gehen auch in so eine Art Ruhephase, also ja, wie so ein Winterschlaf, aber das hat jetzt nichts mit dem Winter zu tun, sondern sie bilden so Sporen, die sich dann unten im Meeresboden ablagern. Und wenn die Bedingungen gut sind, zum Beispiel wenn es schön warm ist, dann können sie auch noch Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte später aus dem Boden kommen und sich dann vermehren, wenn sie halt nicht verdrängt werden. Weil es gibt auch so einen anderen Trend, dass es da bei den Mikroalgen auch Veränderungen gibt. Und ich habe da mit Anke Kremp vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde gesprochen. Sie beschäftigt sich nämlich täglich mit Mikroalgen. Und sie sagt, dass man jetzt schon sehen kann, dass Kaltwasserarten abnehmen und Warmwasserarten zunehmen.
Was uns jetzt aufgefallen ist als Forscher, die sich mit toxischen Algen beschäftigen, ist, dass die in den letzten Jahren, so vielleicht etwa seit 10 Jahren, verstärkt Blüten bilden in der Ostsee. Ne? Also früher waren ja die Cyanobakterienblüten das Merkmal der Ostsee. Jetzt haben wir auch vermehrt Arten auch durch den Klimawandel, die eben auch diese potenten Toxine bilden, die wir bisher hier nicht hatten. Das besorgt uns natürlich auch.
Ja, das besorgt mich auch, potente Toxine. Ich finde, das klingt ziemlich gruselig. Und ich muss auch sagen, ich denke ja dann immer als erstes auch an Cash, meine Hundedame, ne? Die wirklich, wenn ich mit ihr an den Strand gehe, das Erste, was sie macht, ist Wasser trinken. Und also gerade bei so Algen, das kann ja für Hunde echt richtig tödlich sein, ne?
Ja, wobei du dir bei den Frühjahrsblüten weniger Sorgen machen musst. Das ist für Cash und auch andere Hunde natürlich nicht tödlich, aber gesundheitsschädlich. Also auf lange Sicht ist das auch nicht gut. Tödlich für Hunde sind aber eben wirklich diese Blaualgenblüten im Sommer. Denn die produzieren zwei gefährliche Gifte, gerade für Hunde und andere Tiere. Nämlich einmal Mykocystein, das schadet der Leber. Und Anatoxin, das greift das Nervensystem an.
Ja, ich versuche deswegen auch unter anderem immer die Strände auch zu meiden. Außerdem sind sie sehr voll. Ja, dass Algen dann eben nicht ernsthaft gefährlich für Menschen sind. Das ist ja schon mal ganz gut. Kommen wir mal zu einer tatsächlich tödlichen Gefahr, also für uns Menschen, den Vibrionen. Ich erinnere mich noch nach unserer letzten Podcast-Folge, Vibrionen sind ja Bakterien, die durch Wunden in den menschlichen Körper eindringen können und dann zu einer Blutvergiftung führen. Ne? Das klingt ziemlich schrecklich.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, das gehört auch zur Wahrheit, es ist äußerst selten. Ich habe mal beim Landesamt für Gesundheit und Soziales, dem sogenannten LAGUS, nachgefragt. Die nehmen das schon seit 2003 auf und sie haben in diesen 22 Jahren nur 94 Infektionen gemeldet bekommen. Also das ist ja sehr, sehr wenig, wenn man das mal mit anderen Erregern vergleicht. Stichwort Grippe oder so. Doch vor allem eine Art spielt da eine große Rolle, nämlich Vibrio vulnificus. Denn die führt nämlich ungewöhnlich oft zum Tod. Seit 2003 sind es schon 13 Menschen, die an einer Vibrionvergiftung gestorben sind. Das, so hat es mir Oliver Dutti vom LAGUS erklärt.
Bei den Infektionen und auch bei den Todesfällen handelt es sich in der Regel immer um Leute, die Vorerkrankungen haben. Das heißt, die haben chronische Erkrankungen seitens des Herzens, sie haben Diabetes zum Beispiel oder Erkrankungen, die das Immunsystem schwächen, Chemotherapien, Krebserkrankungen. Gesunde Menschen erkranken nicht und bei diesen Fällen ist es eben leider so weit gekommen, dass die Schwersterkrankten ins Krankenhaus mussten auf Intensivstationen und manch einer ist gerettet worden, andere haben das nicht mehr geschafft.
Ja, und betroffen sind dadurch auch vor allem ältere Menschen. Ich habe mal so ein bisschen in die Zahlen geguckt. Wenige waren Mitte 50, fast alle waren älter als 60, wenn nicht sogar noch älter. Und es trifft auch wesentlich häufiger Männer. Das liegt an den Östrogenen, die wir als Männer ja wesentlich weniger produzieren. Ja. Und anscheinend wirken diese schützend bei Frauen. Das hat man festgestellt in der Studie, als man Frauen auch Eierstöcke entnehmen musste. Da hat man gesehen, okay, die sind dann auch mehr gefährdet als Frauen, die jetzt noch intakte Eierstöcke haben. Also sind die da auf jeden Fall besser geschützt. Und hier nochmal zur Betonung, das kam vielleicht in dem O-Ton so ein bisschen kurz rüber, gesunde Menschen sind nicht betroffen. Der Körper hat dann so gute Abwehrreaktionen, dass Vibrionen da nicht gefährlich sind.
Das Fiese aber ja ist, im Gegensatz zu den Feuerquallen und den Algen, die wir schon besprochen haben, sieht man ja Vibrionen gar nicht. Das heißt, woran kann man denn eine Infektion überhaupt bemerken? Und wenn jemand vermutet, sich mit Vibrionen infiziert zu haben, was passiert dann?
Ja, ich habe mir das so erklären lassen, dass der Schmerz an der Wunde, den man hat, unverhältnismäßig hoch ist. Und wenn man das merkt, sollte man sofort zum Arzt gehen, denn unbehandelt kann eine Vibrioninfektion innerhalb von 48 Stunden zum Tod führen. Und den Medizinern muss man dann auch unbedingt sagen, dass man in der Ostsee war, weil das spart ganz, ganz wichtige Zeit. Mhm. Und unsere Ärzte hier in Mecklenburg-Vorpommern sind auch wirklich gut geschult, können dann auch das richtige Antibiotikum verabreichen. Und die gute Nachricht hier ist, dieses Antibiotikum wirkt wirklich sehr gut und sehr schnell.
Schöner wäre es ja tatsächlich, wenn es soweit gar nicht erstmal kommt. Was rätst du denn Badenden, um eine Ansteckung überhaupt erstmal zu verhindern?
Also Punkt 1 ist auf jeden Fall, und das ist das Wichtigste, nicht mit offenen Wunden baden gehen. Vor allem, wenn man Vorerkrankungen hat. Mhm. Du kennst ja vielleicht auch noch diese alte Badeweisheit. Ich kann mich da noch gut aus der Kindheit dran erinnern. Wenn du Wunden hast, geh in die Ostsee. Durch das Salzwasser wird die Wunde geschlossen und das ist auf jeden Fall gut und gesund. Davon würde ich abraten. Also gerade mit Vorerkrankungen sollte man das auf jeden Fall nicht machen. Das Lagus hat auch gesagt, dass ab 18 Grad Wassertemperatur mit einem erhöhten Vibrionaufkommen zu rechnen ist.
Heißt im Umkehrschluss auch, wenn es richtig schön kuschelig warm ist im Wasser, Obacht, denn ähnlich wie bei den Blaualgen, da werden Vibrionen also dann zunehmen, wenn die Ostsee immer wärmer wird.
Ja, also jetzt haben wir noch so ein natürliches Vorkommen von Vibrionen. Die gehören auch einfach in die Ostsee. Sie haben ja auch wieder einen wichtigen Job. Sie fressen nämlich tote Materie auf und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Wenn es aber immer wärmer wird, dann gibt es auch mehr Vibrionen. Ab 20 Grad fühlen die sich so richtig wohl und vermehren sich explosionsartig. Und das treibt natürlich auch die Wissenschaft um. Und Matthias Labrenz hat sich da ganz viele Gedanken gemacht und hat gesagt, okay, wir brauchen ein Frühwarnsystem. Vielleicht brauchen wir es noch nicht unbedingt jetzt, aber wir werden es vielleicht in Zukunft brauchen. Und dazu hat er Proben genommen, beziehungsweise er und sein Team, ein Jahr lang an 15 Standorten zwischen Rostock und Heiligendamm, zweimal die Woche, immer zur selben Zeit bei Wind und Wetter, selbst an Feiertagen. Wir waren mal am Strand und er hat da eine Probe auch für mich genommen. Das sind dann nur so ganz kleine Fläschchen. Und er hat gesagt, dort sind halt Gewebereste von allen möglichen Meeresbewohnern drin. Unter anderem 50 Millionen Bakterien und eben auch diese Vibrionen. Und das hat er im Labor dann analysieren lassen. Und eine KI wertet diese unglaublich große Datenmenge aus. Und über die Zeit können sie dann auch Veränderungen im System erkennen.
Ich erinnere mich auch, dass du in unserem ersten Ostsee-Podcast hier erwähnt hast, dass das neue Warnsystem, ich glaube, diesen Sommer kommen sollte.
Ja, das verschiebt sich leider auf den Sommer 2026, aber aus gutem Grund. Denn Matthias Labrenz hat eine ganz entscheidende Entdeckung gemacht. Vibrionen und Blaualgen hängen nämlich zusammen. Und dieses Wissen will er nutzen, um das Frühwarnsystem noch zu verbessern. Also die Blaualgen, wenn die absterben, dann setzen die Partikel frei. Und auf die stürzen sich Vibrionen wie auf ein Buffet und futtern das Ganze auf, vermehren sich dann wieder sehr, sehr gut. Das heißt also, immer in der Zeit, wo Blaualgen absterben, vermehren sich Vibrionen schlagartig. Und dieses Wissen nutzt Matthias Labrenz für sein Frühwarnsystem. Und er kam nämlich darauf, eine Drohne einzusetzen, die er noch nicht hat, aber die soll dann bald kommen.
Wenn man wissen möchte, wie sieht's hier aus, sagen wir mal in Warnemünde, dann lasse ich diese Drohne fliegen, die Spektren aufnimmt vom Wasser. Das wird automatisch innerhalb von wenigen Sekunden eigentlich berechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Vulnificus heute an dem Tag vor Warnemünde zahlreich vorhanden ist oder eben nicht.
Ja, also man macht sich da die Farben zu eigen, ne? Also jede Mikroalgenart hat eine ganz bestimmte Farbe und wenn die sich zusammensetzen und mischen, kann diese Spektralkamera das eben aufnehmen und dann weiß man eben, ob Vibrionen da sind oder nicht. Und dieser Test kann halt erst im Herbst starten, weil das IOW gerade noch auf diese Spektralkamera wartet.
Ja, spannend, was dann alles möglich ist. Wer kann denn das nutzen?
Also im Prinzip jeder, der die Technik hat, aber die ist natürlich sehr teuer. Und Matthias Labrinz, der prüft gerade, ob es nicht möglich ist, irgendwie ein Start-up zu gründen. Wir haben hier auch den Ocean Technology Campus in Rostock. Das ist so ein Zusammenschluss von Meeresforschern und aber auch Ingenieuren, die dann auch Technik entwickeln können. Und vielleicht kann man dadurch das Drohnensystem irgendwie preisgünstiger machen. Dann hoffentlich können sich das auch zum Beispiel Gemeinden leisten oder Tourismusverbände oder Umweltbehörden, die damit dann die Strände abfliegen können. Und genau mit denen will das IOW auch im kommenden Sommer dieses Frühwarnsystem testen. Das heißt also, dass sie die Drohnen benutzen wollen und gleichzeitig aber auch noch diese molekularen Analysen machen, einfach um sich abzusichern und zu gucken, so, ja, das Frühwarnsystem klappt in der Praxis oder wir müssen an der und der Stelle nochmal nachstellen.
Sehr interessant. Jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, dass sich die Ostsee verändert. Die leidet unter der globalen Erwärmung und den Einträgen von Nähr- und auch Schadstoffen. Aber dann gibt es ja auch noch viele Bemühungen, die Ostsee sauber zu halten. Ist vielleicht auch schon irgendwas besser geworden in den vergangenen Jahren?
Ja, das auf jeden Fall. Ich konnte sehr ausführlich mit Rüdiger Strempel sprechen. Das ist der Generalsekretär von HELCOM. Das heißt, er sitzt eigentlich in Helsinki. HELCOM ist ja so ein Abkommen zwischen der EU und allen Ostsee-Anrainern. Also ein internationales Geflecht sozusagen. Und was ich sagen kann, vor 40, 50 Jahren wäre ich auf jeden Fall nicht in die Ostsee gesprungen.
Ende des 19. Jahrhunderts war die Ostsee eigentlich, zumindest nach heutigen Maßstäben, in gutem Zustand. Und dieser Zustand hat sich dann innerhalb des 20. Jahrhunderts rapide und desaströs verschlechtert, sodass die Ostsee bis Mitte des vorigen Jahrhunderts als das verschmutzteste Meer der Welt galt. Das war dann auch allgemein anerkannt, das wussten auch alle Staaten rund um die Ostsee. Der Spiegel hat damals, das ist ein Zitat, das ich immer wieder gerne bringe, geschrieben, es ist ein Meer von Unrat und Hässlichkeit. Das hat man gesehen, das hat man anerkannt.
Und man hat gehandelt. Also es ist wirklich viel passiert, denn HELCOM hat verschiedene Maßnahmen erarbeitet und viele davon wurden auch umgesetzt. Das heißt also, seitdem haben wir bessere Kläranlagen, bessere Filter in Industriegebieten, wir haben Verbote von Pflanzenschutzmitteln wie zum Beispiel DDT und dadurch sind halt viele Schadstoffe deutlich reduziert worden.
Ich habe jetzt auch noch nie gehört, ehrlicherweise, dass jemand zum Beispiel eine Schwermetallvergiftung beim Baden in der Ostsee bekommen hat.
Ja, also ich habe wirklich nach der Nadel im Heuhaufen gesucht und ich habe keinen solchen Fall gefunden. Und das liegt sicherlich auch daran, dass unser Meer sehr, sehr gut überwacht wird. Das Lagos kontrolliert im Land ja alle Badestellen. Und das Landesamt erstellt nämlich auch Badewasserkarten. Die kann man sich auch per App angucken und dann auf einen bestimmten Strand klicken. Das habe ich mal gemacht für alle 154 Strände an der Ostsee. Und habe dabei festgestellt, fast alle haben ausgezeichnete Badewasserqualität. Jetzt ist aber wichtig, wir haben schon gesagt, der Ostsee, dem Ökosystem geht es nicht so gut. Und das beides kann man aber nicht so richtig verbinden. Das heißt also, Badewasserqualität ist was ganz anderes als der ökologische Zustand. Weil im Gegensatz zu Fischen sind wir nun sehr kurz im Wasser. Das heißt also, das sind ganz unterschiedliche Kriterien, die da angesetzt werden.
Gut, dass du das nochmal eingeordnet hast. Dennoch kann man ja sagen, Schadstoffe gibt es in der Ostsee also inzwischen deutlich weniger.
Ja, also wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel Blei angucken, seit 1990 ist Blei um 90% gesunken, also die Schadstoffbelastung, die Emissionen, die wir sozusagen in der Industrie durch die Schornsteine blasen. Der Hauptgrund dahinter ist das Verbot von verbleitem Benzin. Das heißt, das ist nicht mehr in unserem Benzin vorhanden und dadurch ist natürlich auch weniger Blei in der Umwelt. Das kann auch das Landesamt für Umwelt, Natur und Geologie, das sogenannte LUNG, sehen. Die messen aber nicht nur Blei, sondern zum Beispiel auch Quecksilber. Da gibt es im Lebensraum dann oft noch Grenzwertüberschreitungen. Das geht aber auch zurück. Beim Baden ist das aber völlig unbedenklich. Und so ein anderes Schwermetall, über das auch schon ein bisschen gesprochen wurde, ist Thallium. Das gilt ja als das giftigste Metall überhaupt. Und das kommt aber vermehrt in den tiefen Ostseebecken, also Gotlandbecken zum Beispiel, vor, lagert sich dort im Meeresboden ab. Und ich wollte jetzt halt auch mal wissen, okay, hat das trotzdem im Baden auch irgendeinen Einfluss? Und Olaf Dellwig, auch wieder von dem Warnemünder Forschungsinstitut, hat extra eine Probe für uns genommen beim Warnemünder Strand und hat die wirklich in meinem Beisein analysiert.
Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat gesagt, für einen normalen Erwachsenen sollte die maximale Thalliumaufnahme pro Tag 10 Mikrogramm nicht überschreiten. Hört sich jetzt nicht wirklich viel an. Da denkt man, oh. Und ich habe mal ausgerechnet, bei den Konzentrationen in der Ostsee im Wasser, die liegen so bei 5 bis 10 Nanogramm pro Liter. Wir müssten also um diese 10 Mikrogramm zu erreichen, müssen wir 1000 bis 2000 Liter Wasser pro Tag trinken. Also man kann wirklich völlig ohne Probleme baden gehen. Also man braucht sich da keine Sorgen machen.
Also gute Nachricht, man würde eher an der Wasservergiftung sterben, als an den Stoffen, die darin jetzt enthalten sind.
Ja, also so 1000 bis 2000 Liter Wasser trinken, das schafft, glaube ich, niemand. Also da muss man sich schon sehr viel Mühe geben.
Ja, auf jeden Fall. Und Gleiches gilt im Prinzip für alle Schwermetalle oder Schadstoffe auch allgemein. Ja, sie sind vorhanden, teilweise definitiv zu hoch, aber wir brauchen uns beim Baden da keine Sorgen machen.
Es gab aber doch auch Berichte über andere Stoffe. Ne? Greenpeace hat an einigen Ostseestränden sogenannte PFAS gemessen. Bring noch mal uns alle auf denselben Stand. Was genau ist das?
Per- und polyfluorierte Acrylsubstanzen. Das hilft uns erstmal wenig, oder?
Ja, ziemlich. Also gar nicht.
Also das ist eine Gruppe von ganz vielen künstlich hergestellten Substanzen. Die gibt es schon seit den 1940ern. Sie werden auch Ewigkeitschemikalien genannt. Aha. Sie haben nämlich einen großen Vorteil. Sie sind sehr stabil und äußerst langlebig. Deshalb kommen sie auch in vielen Produkten vor. Also angefangen von der beschichteten Pfanne, die wir alle zu Hause haben, über Funktionskleidung, in Kosmetik. Sie haben aber daneben auch noch einen ganz großen Nachteil. Sie sind nämlich sehr stabil und äußerst langlebig. Deshalb reichern sie sich in der Umwelt an und viele davon sind auch krebserregend und kommen dann eben auch in der Ostsee an. Und das Lungen misst PFAS-Werte schon seit 10 Jahren in Fischen, obwohl sie es gar nicht machen müssten. Sie konzentrieren sich da auf so eine Leitverbindung. Sie wollen halt einfach auch vorbereitet sein. Und sie können diesen Stoff schon nachweisen, aber der ist jetzt nicht auf einem kritischen Wert. In Deutschland gibt es auch noch gar keine Grenzwerte, die da irgendwie festgelegt wurden fürs Wasser. Das heißt also, es ist sehr, sehr schwierig gerade, das Thema. Die europäische Wasserrahmenrichtlinie, die wird aber gerade überarbeitet. Und dann sollen nämlich 20 dieser PFAS-Stoffe überwacht werden. Und Clemens Engelke vom Lung hat mir das so erklärt, dass es noch ein Prozess ist, der noch ein bisschen dauern kann. Er rechnet damit, dass wir in 1 bis 2 Jahren diese Grenzwerte für PFAS dann haben.
So, aber auch wenn es in Deutschland jetzt keine Grenzwerte gibt, andere Länder wie Dänemark haben ja schon welche. Und da liegen die Werte für PFAS von Greenpeace doch deutlich drüber.
Ja, aber das muss man sich dann auch wieder ein bisschen differenzierter angucken. Mhm. Also der Grenzwert in Dänemark, der liegt bei 40 Nanogramm pro Liter im Badewasser. Greenpeace hat jetzt aber Werte veröffentlicht für diesen leichten, fluffigen Schaum, der sich so an der Wasserlinie sammelt. Mhm. Der entsteht ja, wenn Winde auf das Wasser schlagen. Ähnlich, wenn wir so einen Schneebesen benutzen und einen Eisschaumig schlagen. Ne? Genau das Gleiche passiert im Prinzip im Meer auch. Und genau in diesem Schaum, da konzentriert sich alles sehr, sehr doll. Das heißt, da sammelt sich alles an, was so im Wasser rumschwimmt, nämlich auch PFAS. Und deswegen kommt Greenpeace auch auf sehr, sehr hohe Werte. In Boltenhagen zum Beispiel 20.000 Nanogramm pro Liter. In Kühlungsborn waren es sogar 161.000 Nanogramm je Liter. Da denkt man erstmal, okay, wenn man diesen Grenzwert aus Dänemark hört, der liegt bei 40, denkt man, oh Gott, da sind wir ja weit drüber. Und das muss man aber halt differenzieren. Das eine ist im Wasser, das andere ist im Schaum. Dennoch warnen Behörden in Dänemark und auch in Niederlanden und auch in Schleswig-Holstein vor PFAS. Und auch unser Umweltministerium hat dieses Problem hier im Land anerkannt. Und der allgemeine Rat, was PFAS angeht, ist, dass Eltern auf jeden Fall auf ihre Kinder und natürlich auch auf die Tiere achten sollten, auf gar keinen Fall im Schaum spielen. Kinder sind ja oftmals unbedarfter, sie verschlucken den Schaum auch mal. Das Gute ist, es ist nicht tödlich, aber es ist auf jeden Fall ungesund. Gleiches gilt übrigens für den Spülsaum.
Das heißt also der Bereich direkt vor dem Wasser, also da, wo sich so Algen und alles so ablagert. Ne?
Ja, das sogenannte Treibsel. Ha. Und worauf man da beim Spülsaum achten sollte, das hat mir Heiko Will vom Lagos erklärt.
Im Spülsaum haben wir gegebenenfalls eine andere Verunreinigung als in der Ostsee an sich. Das muss man wissen und ich sage es einfach auch den Eltern dann gerne. Wenn die Badewasserqualität in der Ostsee als sehr positiv angesehen wird, muss das in so einem Spülsaum nicht zwingend der Fall sein.
Also Fazit daraus, Kinder und Tiere raus aus dem Meeresschaum, raus aus dem Spülsaum.
Jetzt eine Sache zu Schadstoffen interessiert mich noch. Stichwort Munition in der Ostsee. Ne? Nach dem Zweiten Weltkrieg, da haben die Alliierten ja Patronen, Granaten, Bomben, anderes, alles ins Meer gekippt. Und ich habe mal Und ich habe mal eine Zahl rausgesucht. 300.000 Tonnen Munition liegen noch in der Ostsee. Die setzen doch auch Schadstoffe frei.
Ja, vor allem, weil ja jetzt über diese ganzen Jahrzehnte die Hülsen durchrosten. Das ist nicht so das Problem. Da wird auch ein bisschen Blei freigesetzt. Das ist aber nicht so entscheidend. Viel entscheidender sind die Sprengstoffe in den Munitionskörpern. Die werden freigesetzt, zum Beispiel TNT. Das kennt vielleicht jeder. Und man sieht auch, dass die Werte steigen. Sie sind derzeit auf einem absolut ungefährlichen Niveau, zumindest für uns. Also beim Baden überhaupt gar kein Problem. Aber trotzdem steigen ja die Werte und wenn man es jetzt nicht rausholt, dann kriegt man ein viel größeres Problem. Bedeutender ist dieses Thema auf jeden Fall in Schleswig-Holstein. Da liegt nämlich viel, viel mehr. Es gibt so ein Pilotprojekt in der Lübecker Bucht, dass man guckt, wie man jetzt die Munition dort herausbekommt. Auch bei uns gibt es ein Hauptgebiet vor Boltenhagen. Gen Osten nehmen aber die Munitionsaltlasten immer weiter ab. Es gibt zwar noch ein größeres Gebiet vor dem Darß, aber da liegt halt nicht so viel rum. Also ich habe mal Bilder gesehen von der Lübecker Bucht, da sieht man wirklich, wie Munitionskisten sich stapeln. Also das ist kein Vergleich zu unseren Küsten hier von Mecklenburg-Vorpommern.
Das erklärt, warum es glücklicherweise noch keine Todesfälle beim Baden durch Munition gab. Jetzt habe ich mal in der Statistik vom letzten Jahr nachgeschaut. Zwei Menschen sind durch Vibrionen in Mecklenburg-Vorpommern gestorben. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die spricht aber von 24 Badetoten im vergangenen Sommer. Das sind deutlich mehr als 2023, da waren es 14. Wie ist denn das zu erklären?
Auf jeden Fall damit, dass die häufigste Ursache für tödliche Badeunfälle Ertrinken ist. Und das passiert vermehrt an unbewachten Stränden. Oftmals abends, wenn es schon dunkel ist, womöglich ist sogar noch Alkohol im Spiel. Die meisten Menschen sind älter, das heißt also vielleicht auch körperlich dann nicht mehr so fit. Der Großteil ist über 50. Es betrifft aber ungewöhnlich häufig Männer. Sie scheinen sich irgendwie zu überschätzen oder auch die Ostsee zu unterschätzen. Denn wir denken ja oft, ach ja, wir haben hier keine Tide in der Ostsee, also besteht da auch keine Gefahr. Und das ist richtig, die Ebbe und Flut gibt es zwar, aber die ist so gering, die können wir wirklich vernachlässigen. Aber ich habe mit Florian Kolbatzki gesprochen und ihn auf seinem Turm in Warnemünde besucht. Er ist 25, seit 11 Jahren schon Rettungsschwimmer, also seit seinem 14. Lebensjahr. Wow. Und er opfert dafür einen Großteil seiner Freizeit und zwar jeden Sommer in Warnemünde. Und er hat mir erklärt, dass es eben viele Strömungen auch in der Ostsee gibt.
Die Gefahr dabei ist, man sieht sie nicht. Jetzt zum Beispiel, wenn der Wind doll auf die Küste drückt, dass wir auflandigen Wind haben, wird natürlich auch viel Wasser an den Strand gedrückt. Und das Wasser muss ja auch irgendwo hin. Das heißt, das Wasser kommt von oben durch den Wind mit der Welle an den Strand und fließt unten am Boden wieder zurück. Man hat hier immer wieder Sandbänke in der Ostsee, wo man dann denkt, okay, selbst wenn ich schlecht schwimmen kann, ich bleibe hier auf der Sandbank, da kann ich stehen. Und da merkt man das dann gar nicht, wie schnell man von dieser Sandbank dann wieder runtergetrieben wird.
Ja, und gerade wenn man zwischen zwei Sandbänke gerät, das kann halt auch gefährlich sein, weil da entstehen so eine Kanäle, also die so richtig ausgehöhlt werden. Und dort drückt das Wasser wieder raus auf die Ostsee, teilweise bis zu 10 Metern. Gerade wenn man da nicht gut schwimmen kann, ist das natürlich eine Gefahr.
Aber wenn diese Strömungen praktisch unsichtbar sind, wie kann ich denn denen ausweichen?
Also am besten in Küstennähe bleiben, ne? Dann ist man sowieso schneller am rettenden Ufer, sage ich mal. Wenn man aber an der Küste ist, dann sollte man auch wirklich darauf achten, dass man sich von den Buhnen fernhält. Das sind ja diese Holzpfähle bei uns vornehmlich, die so aufgereiht sind und dann vom Strand bis ins Wasser führen. Und das sind eben keine Spielgeräte, sondern das ist eben Küstenschutz, der da betrieben wird. Weil diese Holzpfähle, die sind erstmal rutschig, da die mit ganz vielen glitschigen Algen bewachsen sind und gleichzeitig auch scharfkantig, weil sich auch viele Muscheln daran hängen. Und ihre Aufgabe ist es ja, die Wellen zu brechen. Das heißt also, wenn jetzt die Welle kommt und gebrochen wird, dann strömt das Wasser auch wieder unterseeisch zurück entlang der Buhnen. Das heißt also, man hat dann eine sehr, sehr starke Strömung, die einem durchaus die Beine wegreißen kann, gerade wenn wir an Kinder oder auch ältere Menschen denken. Und deswegen weg von den Buhnen, lieber sogenannte Einstiegshilfen benutzen. Die gibt es jetzt seit dem Frühjahr an Warnemünde am Strandaufgang 18 und 25. Das sind so eine Holzpfähle, so eine dicken Holzpfähle, die mit Tauen verbunden sind. Und daran können sich Badegäste festhalten, wenn sie vielleicht ein bisschen wackelig auf den Beinen sind oder den Strömungen was entgegensetzen wollen. Und ich war gestern auch in Alte Fähr, also bei dir in der Gegend.
Ja.
Und da habe ich auch gesehen, dass es da auch eine Rampe gibt, die dann ins Wasser führt. Also da kann man sogar mit Rollstuhl rein und sicher baden gehen und ist da den Strömungen dann auch nicht so ausgesetzt.
Sehr gut. Ja, Ramon, dann lass uns mal langsam zum Ende kommen und sag uns mal dein Fazit zum Baden in der Ostsee. Gehst du noch rein?
Ja, also ich gehe auf jeden Fall rein. Ich habe es noch nicht geschafft diesen Sommer. Das will ich auf jeden Fall noch nachholen. Ich stecke jetzt einfach zu tief in der Podcast-Recherche und habe dadurch auch ein bisschen mehr Respekt vor der Ostsee, aber habe auch vieles Wissen, was mich beruhigt und habe da einfach festgestellt, ja, Baden ohne ein gewisses Risiko gibt es einfach nicht. Hm. Dennoch müssen wir uns immer bewusst machen, wir leben hier an einem der sichersten Meere der Welt. Dafür sorgen die Umweltbehörden, die die Wasserqualität überwachen und auch die Rettungsschwimmer auf ihren Türmen. Wer also auf die hört und sein Meer auch noch gut kennt, kann hier auf jeden Fall mit Spaß baden gehen. Aufpassen müssen wir auf jeden Fall auf ältere Mitmenschen, auf Kinder und auf Tiere.
Also auf jeden Fall, ich passe da sehr gut auf meine Cash. Ja, Ramon, vielen, vielen lieben Dank. Kleiner Hinweis noch an euch Hörende. Dieses Thema, habt ihr schon mitbekommen, hat unfassbar viele Ecken, viele Informationen, die es dazu zu erzählen gibt. Und wir können hier natürlich nur so ein kleines Schlaglicht werfen auf die wichtigsten Dinge, die uns für heute am wichtigsten erschienen zumindest. Und zum neuesten Recherchestand, den hast du heute uns dabei präsentiert. Vielen, vielen lieben Dank, Ramon Gerwin aus dem Ostseestudio. Radio Rostock.
Sehr, sehr gerne.
Ja, die Redaktion der heutigen Folge, die hatte Melanie Jaster. Und wenn ihr euch noch mehr über die Ostsee informieren wollt, dann hört gerne nochmal in unsere erste MV im Fokus Ostsee-Folge mit Ramon. Die findet ihr natürlich auch als Link in den heutigen Shownotes. Und ihr lieben Hörenden, denkt an unsere kleine Umfrage. Da hilft ihr uns ganz, ganz doll mit und es ist auch ganz schnell erledigt. Und von mir bekommt ihr jetzt natürlich auch noch einen Podcast-Tipp. Die ARD-Doku Land unter über den Küstenschutz an Nord- und Ostsee. Und die findet ihr in der App der ARD-Audiothek und als Link auch in unseren Shownotes. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald. ARD